Ist der Himmel offen? Vom Aufstieg der Seele von Franz Bergmann. Steht uns der Himmel offen, uns als Menschheit oder als einzelnen Pilgern, einzelnen Seelen? Das ist eine offene Frage. Ihr geht eine andere voraus. Gibt es den offenen Himmel überhaupt? Und wenn ja, ist er unserem Bewusstsein zugänglich? Die hermetischen Gnostiker erforschten dies um die Zeitenwende, zum Beispiel in der Abhandlung über die Achtheit und Neunheit, eine Schrift, die zum Nag-Hammadi-Kodex gehört, der Schriftensammlung, die 1945 in Ägypten entdeckt wurde. Das Pleroma. In dieser Abhandlung wird ein Aufstieg durch die Himmelssphären von der Erde bis zur neunten Sphäre, der Enneade, beschrieben, über der sich das Königreich, das Pleroma, befindet. Wenn man dieses Königreich als den offenen Himmel bezeichnet, dann ist er nicht so ohne weiteres erreichbar. Für die Gnostiker ist der tiefste Wesenskern des Menschen der Geist in uns, untrennbar mit der Lichtwelt des Pleroma verbunden. Um dieses ursprüngliche Königreich wieder zu erreichen, muss die nach Erlösung strebende Seele eine Reise unternehmen, einen Weg nach oben gehen, auf dem sie die aufeinanderfolgenden Himmelssphären durchquert. Ein langer Weg. Eine andere gnostische Schrift, das Evangelium der Pistis Sophia, spricht von der Lichtwelt des 13. Äons, in der die endgültige Erlösung stattfindet. Man könnte sagen, in der der offene Himmel die Seele ganz erfüllt. Der siebte Himmel ist noch nicht das Königreich. Bei dieser gnostischen Sicht wird deutlich, dass jemand, der im siebten Himmel angelangt ist, noch nicht in das Reich der Himmel aufgenommen wurde. Man befindet sich dann zwar in erhabenen Planetensphären, zum Beispiel der des Jupiter, aber noch nicht im Paradies, der achten Sphäre, geschweige denn im Reich des Anfangs. In einer anderen gnostischen Schrift aus den Nag-Hammadi-Funden, dem Thomas-Evangelium, wird in Logion 22 darauf hingewiesen, dass die Seele grundsätzlich die Welt der Gegensätze überwunden und die Einheit der Gegensätze in ihrem Innern hergestellt haben muss, bevor sie in das Königreich eingehen kann. Diese Coincidentia Oppositorum, wie Cusanus es im 15. Jahrhundert nannte, wird weltweit in Weisheitssystemen und Religionen als Voraussetzung für das Sein im Reich, für das Erleben des einen offenen Himmels angesehen. Das Jetzt als Tor. Für Mystiker im Mittelalter wie Meister Eckhart und Jan van Ruysbroeck von 1293 bis 1381 galt als Pforte zum Königreich das Nunc Stans, das stehende vertikale Jetzt, das zeitlose Verharren im gegenwärtigen Augenblick. In gezielter Meditation suchten sie in ihm den direkten seelischen Zugang zu Gott. Die Faszination für den unteilbaren Moment des Jetzt als Eingang im spirituellen Sinne besteht bis heute. Denn das Jetzt ist frei von Belastungen der Vergangenheit und frei von Spekulationen über die Zukunft. Durch dieses Tor kann die Seele den Zugang zum offenen Himmel finden. Der Feuerprozess des Geistes. Die Offenheit des Ewigen kann also in die Zeit hinabsteigen. Die Existenz des offenen Himmels kann im menschlichen Bewusstsein erfahren werden. Seit dem Mittelalter gibt es aber auch viele Hinweise darauf, dass für diese Erfahrung oder dieses Bewusstsein die Bindung an den göttlichen Geist unerlässlich ist. Jan van Ruysbroeck weist in seinem Werk Die Zierde der geistlichen Hochzeit darauf hin, dass ein Hitzeprozess, eine Einwirkung des Geistes auf die Seele, wichtiger Bestandteil des Erlangens der Erleuchtung, des Feierns der Hochzeit, des Schmiedens der Einheit ist. Auch Jakob Böhme erwähnt diesen Hitzeprozess in Aurora oder Morgenröte im Aufgang, geschrieben 1612. Und ebenso wird in der alchymischen Hochzeit von Christian Rosenkreuz, geschrieben 1616, darauf hingewiesen, dass nur die Feuerkraft des Geistes die Seele ausreichend läutern und reinigen kann, um die himmlischen Sphären betreten zu können. Jakob Böhme beschreibt den Himmel als einen Bereich androgyner menschlicher Wesen, die ihn als männliche Jungfrauen bewohnen. Siehe auch Logion 22 im Thomasevangelium. Der offene Himmel setzt also bei den Seelen etwas voraus, und zwar das vollkommene Gleichgewicht zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen. Beide Aspekte des Menschen müssen zu einer Einheit verschmelzen. Das ist auch der Kerngedanke in der geistlichen Hochzeit von Jan van Ruysbroeck und in der alchymischen Hochzeit von Christian Rosenkreuz. Erkenne das Licht. Die Seele, die sich hierfür zubereitet hat, die nicht mehr am Vergänglichen haftet, kann unmittelbar in die himmlische Sphäre der Offenheit gelangen, indem sie die direkte Verbindung zu ihrem Innersten, dem Herzen des Mikrokosmos, herstellt. In der hermetischen Weisheit heißt es: Richte nun dein Herz auf das innere Licht und erkenne es. So kann also der offene Himmel über das Herz betreten werden, sowohl in der gnostischen Antike als auch in unserer Zeit. Die Fragen, die dabei in der Moderne auftreten, sind: Wann ist eine Seele frei? Wovon hat sie sich zu befreien, um den offenen Himmel betreten zu können? Hermes erklärt im ersten Buch des Corpus Hermeticum, dem Buch Pymander, dass sich die freie Seele offenbaren kann, wenn die körperlichen Sinne während einer Meditation vollständig einschlafen. Einst, als ich die wesentlichen Dinge überdachte und mein Gemüt sich erhob, schlummerten meine körperlichen Sinne vollständig ein, so wie bei jemandem, welcher nach einer übermäßigen Mahlzeit oder infolge großer körperlicher Müdigkeit von einem tiefen Schlaf übermannt wird. Löse dich von der Matrix. In der heutigen Zeit wird immer deutlicher, dass die Seele frei ist und somit an der Offenheit teilhaben kann, wenn sie sich von allen Einflüssen der Matrix gelöst hat, also nicht mehr an den uns auferlegten, ja auch erzwungenen Lebensformen haftet, die mental, astral, ätherisch und physisch die Existenz auf der Erde vorgeben. Es geht um das Bewusstwerden für die Verhältnisse, in denen wir leben, und darum, ob wir es wagen, in einen matrixfreien Zustand zu springen, um die Knechtschaft unter den uns beherrschenden Einflüssen aufzuheben. Im Film Matrix heißt es: Auf welchen Knopf drücken wir, wenn wir erkennen, dass wir gelebt werden und nicht in unserer ursprünglichen Kraft stehen, weil externe Faktoren, die schon sehr lange verhindern, indem sie Gehorsam erzwingen, Ängste schüren, Wahnvorstellungen erzeugen und uns vom Wissen um unseren göttlichen Funken abhalten? Die Matrix wird als ein Supercomputer dargestellt, als kosmischer Quantencomputer, in den wir eingeloggt sind, ohne dass wir uns so ohne weiteres ausloggen können. Um dies zu tun, müssen wir uns des Ausgangspunkts der Selbstverwirklichung in uns klar bewusst werden und alle mentalen, psychischen und astralen Vorhänge öffnen, um den strahlenden Kern unseres Wesens erleben zu können. Wenn die authentische Schöpfungskraft in uns wirksam wird, leuchtet die Tür zum offenen Himmel auf. Jan van Reichenborg schrieb 1965 in der Apokalypse der neuen Zeit über diese authentische Schöpfungskraft: Die Tür öffnet sich, wenn die menschliche Schöpfungskraft, die eine mächtige magische Fähigkeit ist, gelöst wird von allem niederen Leben, befreit wird von allen Trieben und Leiden und ausschließlich für den Zweck eingesetzt wird, für den sie bestimmt ist. Die 7 Nervenbahnen aus dem Herzen. In seinem Buch Nar in Open Circle von 2025 erklärt der niederländische Autor Peter Thonen, wie wir zu freien Seelen werden, die sich aus der Matrix befreien und den offenen Himmel betreten können. Das Herz hat das Potenzial, aus einem reinen Gefühl heraus den entscheidenden Anstoß zur wahrhaften Freiheit zu geben, durch die sich die menschliche Schöpfungskraft auszeichnet. Er schreibt: Das Herz besitzt, vereinfacht gesagt, 7 Muskeln, die in Schichten übereinander liegen, und es gibt 7 Nervenbahnen vom Herzen zum Gehirn, nicht umgekehrt. Das Herz erzeugt ein Energiefeld, das viel stärker ist als das Feld des Gehirns. Mit dem Herzen spürt man, ob etwas stimmt oder nicht, und man ist nicht manipulierbar, während das Gehirn dies sehr wohl ist. Dort entsteht die Angst. Letztendlich geht es für mich um die drei L's: Leben, Liebe und Licht. Tonen zeigt, dass sich die Wahrheit dieser drei L's in Paradoxien und in der Einfachheit zeigt. Der Titel seines Buches weist auf eine der Paradoxien hin, auf einen Kreis, der sich öffnet. Wachsende Lichtkraft. Wie öffnet sich 2026 der Himmel? Und für wen? Unsere heutige Zivilisation ist durch zunehmende Polarisierung gekennzeichnet, die uns stets weiter von der paradoxen Einheit der Gegensätze entfernt. Die Grundlage für den Weg der Verwandlung, das Arbeiten an der Hochzeit der Seele mit dem göttlichen Geist, wird, so scheint es, jeden Tag, ja jede Sekunde untergraben. Die Voraussetzungen für die notwendige Seelenruhe, von der aus die Pilgerreise zum offenen Himmel unternommen werden kann, scheint zu zerbrechen. Gleichzeitig aber nimmt die ätherische Feuerkraft, die den Wärmeprozess in unserem Mikrokosmos ermöglicht und die Seele dem offenen Himmel zuleiten kann, von Tag zu Tag zu. Je mehr die Seelen aber aus dem Gleichgewicht geraten, desto weniger kann der Feueräther seine befreiende Arbeit der Regeneration, der Wiederherstellung der Bewusstseinsströme in uns verrichten. Die Zeit heilt alle Wunden, schlägt aber viele weitere, heißt es in einem Gedicht von Hendrik Marsman, einem niederländischen Dichter des 20. Jahrhunderts. Mitten im Kosmos. Wir müssen dem zeitgebundenen Wirken entkommen, also unser Herz für das Jetzt öffnen, für das direkte gnostisch-mystisch-magische Tor. Es führt zum Weltinnenraum, wie Rainer Maria Rilke es nennt. Astrologisch gesprochen müssen wir der Herrschaft des Saturn entkommen, der die Strukturen unseres Lebens und unseren Umgang mit der Zeit bestimmt. Jakob Böhme weist auf den grimmigen, kalten und strengen Charakter des Saturn hin. Und doch befindet sich im Zentrum dieses Planeten der magische Punkt, der den Durchgang zum offenen Kreis, zum offenen Himmel gewähren kann. Es geht um ein Überschreiten der zeiträumlichen Dimensionen und das Erleben. Der Mittelpunkt ist überall und der Umfang nirgendwo. Der belgische Dichter Erik van Rijsbeek thematisiert dies in seinem Werk »De omtrek en het centrum«, der Umfang und das Zentrum, Antwerpen 1978, ganz im Einklang mit Meister Eckhart. Gerade in der heutigen Zeit, in der die Polarisierung zunimmt, strahlt das Licht des offenen Himmels mit größerer Kraft als zuvor und wir können ihn wahrnehmen, denn there is a crack in everything, that's where the light comes in. Deutsch, alles hat einen Riss. Und da kommt das Licht herein. Das ist ein Song von Leonard Cohen. Wenn wir den zwingenden Anforderungen der Zeitstrukturen, in denen wir uns befinden, entkommen wollen, indem wir uns mit der Kraft unseres Herzens magisch auf das Jetzt konzentrieren, bedeutet das keineswegs, dass wir die Mitverantwortung für das Wohlergehen der Welt und der Menschheit vernachlässigen. Indem wir uns auf das Jetzt richten und uns damit dem offenen Himmel nähern, gelangen wir in Einklang mit dem großen Gesetz der Liebe, das das Wohlergehen und den Erhalt der Menschheit durch Strahlung und Tatkraft herbeiführen will. Lebe in der Reinheit des Herzens. Eine nur philosophische Annäherung an den offenen Himmel ist dann nicht mehr notwendig. Das bloß Philosophische kann zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Ballast werden, den wir abwerfen, um den Feuerprozess der Neuschöpfung, der wahrhaften Selbstverwirklichung nicht zu blockieren. Die Philosophie ist in unserer Zeit immer weniger Triebkraft zur geistigen Erhebung, weil sie mehr und mehr in den Dienst von Selbstbehauptung und wirtschaftlichen Zielen gestellt wird. Man findet sie in Managerstrategien und neurolinguistischer Programmierung. Dabei zeigt sich, dass trotz solcher mentalen Bemühungen die Empfindungsebene vieler Menschen unter eine Untergrenze herabsinkt, wodurch eine gesunde Herzaktivität nahezu unmöglich wird. Nur aus dem Herzen heraus können die 7 Nervenbahnen dem Kopf Impulse für eine neue Selbstverwirklichung übertragen. Natürlich gibt es auch heute befreiende Philosophien, aber ihnen drohen Kristallisationen, die den Zugang zum offenen Himmel verschließen. Bei alledem gilt, gleichsam als eine Feststellung aus dem Ewigen, der offene Himmel ist Realität im vertikalen Jetzt.